Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Heute kümmern wir uns um das spannende Thema und heute geht es um die Frage: Female Founder im Tech-Bereich, unterschätzt und unterfinanziert. Und wie immer habe ich mir zu diesem Thema eine Expertin und Insiderin eingeladen und ich hole sie gleich mal dazu. Bei mir im Talk heute Morgen ist Caroline Desiree Töpfer, Gründerin des Cybersecurity-Startups Sitraction und Gründerin von Mahina VC. Hallo Caroline, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, das Thema, wir haben ja, als wir uns vor kurzem kennengelernt haben, schon mal so ein bisschen 1:1 darüber gesprochen und ich habe gesagt, das ist so spannend, dieses Thema, dass es sich einfach lohnt, darüber einen Talk zu machen. Und bevor wir so in dieses Thema Female Founder im Tech-Bereich, Venture Capital und diese ganzen Fragen eingehen, finde ich es ganz gut, wenn du dich einfach mal so ein bisschen vorstellst. Und meine Frage an dieser Stelle ist eigentlich immer: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
Das ist eine sehr gute Frage. Es war ein sehr umwegreicher Weg. Ich bin, ja, wie du schon gesagt hast, Gründerin eines Cybersecurity-Startups und wir schauen uns das Ganze nicht aus der Perspektive des Compliance- oder IT-Sicherheitsmanagers an in erster Linie, sondern aus der Sicht des Lernenden. Also wir wollen Leute für IT-Sicherheit, für Risikotrainings begeistern und natürlich auf der anderen Seite auch den Menschen, die es verantworten müssen, das ganze Thema Struktur, Governance und Management einfacher machen. Also wirklich sehr people-focused, was ja nicht die ganze Tech-Szene immer ist. Und dahin gekommen bin ich tatsächlich, weil ich selber ganz früh als Teenager angefangen habe mit Websites bauen, programmieren. Das war noch die Zeit von HTML1. Also du erinnerst dich vielleicht noch, als man alles so runtergetippt hat und da war noch nichts mit hier zusammenklicken und da WordPress und so. Und Robotik habe ich angefangen in der Schule mir nebenbei anzuschauen, Kurse zu machen, später Kurse zu geben. Und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht, ohne das wirklich irgendwie als Job oder Gründungsidee oder so früh irgendwie gehabt zu haben. Und ich habe dann über meine Jobs, also über meine Erstwerkstudentenjobs neben dem Studium, ich habe ja Politikwissenschaften studiert im ersten Studium und dann später erst Technische Informatik, habe ich immer gemerkt, dass dieses Technikthema irgendwie immer so ein Nebenbei-Thema ist und habe mich immer geärgert, dass das nicht so professionell angegangen wird in den Unternehmen, diese ganze digitale Transformation und eben auch die Prozesse und die Menschen zu begleiten. Und das war dann meine erste Gründungsintention. Also 2016 habe ich mich dann das erste Mal selbstständig gemacht, gegründet und habe eine Technologieberatung aufgebaut und den Blog Digitalisierung Jetzt, der jetzt auch wieder größer wird und zum Online-Magazin aktuell. Und habe dann vor allem mittelständischen Unternehmen, aber auch Managern aus größeren Konzernen geholfen, mit diesem ganzen Thema digitale Transformation umzugehen, Teamworkshops gemacht und Vorträge gehalten dazu. Und dann habe ich gesehen, dass man da mehr braucht. Also das ist vor allem auch skalierbare Methoden und Plattformen braucht, weil man ja oft auch sehr, sehr viele Menschen mitnehmen muss. Also wir haben ja zum einen auch große Konzerne mit mehreren 10.000 Mitarbeitern, 100.000 Mitarbeitern weltweit, die alle irgendwie auch mitgenommen werden müssen. Da kommt man irgendwann an Kapazitätsgrenzen. Und wir haben natürlich auch viele kleine Unternehmen, die ja vielleicht auch nicht das Budget haben, sich immer einen Experten einzuladen für einen Workshop, sondern die dann über einen Online-Kurs lernen oder über anderes Selbstlernmaterial und da arbeiten wir halt gerade dran, vor allem rund um das Thema IT-Sicherheit, haben aber natürlich auch Datenschutz, Krisenkommunikation mit drin, also das ist ja auch kein komplett abgeschlossenes Thema.
Ja, stimmt, das ist total, also das ist ja wirklich ein ganz, ganz umfangreicher Bereich. Ich würde gerne nochmal auf eine Sache zurückgehen, weil du hast gesagt, war so ein Weg mit Umwegen und ich finde es spannend, dass du dich als Teenagerin schon eben für diese Dinge interessiert hast, für IT, für Programmierung interessiert hast. Du hast aber was komplett anderes studiert, also am Anfang jedenfalls. Du hast natürlich auch technische Informatik studiert, aber du hast angefangen und auch einen Abschluss da drin in Politologie, glaube ich, oder? Politikwissenschaften.
Genau. Genau, ich bin noch Diplompolitologin. Ich wollte noch das gute deutsche Diplom haben mit Schwerpunkt VWL. Kann das auch jedem empfehlen. Also ich sage sowieso immer auch heutzutage, mein Job, sowohl als Unternehmerin als auch im Bereich IT-Sicherheit, ist immer 50% Mensch, 50% Technik. Und das habe ich ja dann auch zufällig durch meine Studiengänge abgebildet. Ich hatte, also rückblickend muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe zwar neben der Schule sehr, sehr viel IT, Technik und so gemacht. Ich habe auch ganz wirre Zeugnisse, so mit Informatik 1 und Mathe 5. Muss auch sagen, dass das deutsche Bildungssystem zumindest mir nicht geholfen hat, das irgendwie auch im Schulalltag auszuleben. Also ich hatte während der Schulzeit, in den Morgenstunden, war ich immer so, ja, okay, gut, muss man mitnehmen, ne? Der Mathelehrer, der das Lehrerbuch vor der Nase hat und dann die Aufgaben an die Tafel schreibt, damit wir sie ins Schulheft schreiben und dann ins Hausaufgabenheft und dann muss es genauso gelöst sein. Und habe dann eben meinen Spaß an der Technik in der Nachmittagszeit ausgelebt und an den Wochenenden in den Ferien. Und ja, also wie gesagt, für mich war es jetzt im Nachhinein nicht schlimm. Es hat aber dazu geführt, dass ich definitiv nicht, also kein MINT-Fach sozusagen, definitiv nicht Informatik studiert hätte im Erststudium. Ich hatte dann im Zweitstudium, ich habe angefangen mit der Informatik an der Fernuni Hagen und da gab es eine ganz tolle Mathe-Professorin, die so ein Übergangs-Mathe-Buch gemacht hat, wo dann drin steht, gar nicht davon aus, dass Sie es beim ersten Mal verstehen. Arbeiten Sie es dreimal durch und gucken Sie, wo Sie landen. So, und das wäre so das Mathe-Buch gewesen, was ich in der Schule gebraucht hätte, gerne auch zum Selbstlernen ohne Lehrer. Und deshalb, also ich kann auch verstehen, also ich kann auch viele, viele Mädchen und Frauen verstehen, die sagen, nee, so aktuell, wie es in der Schule läuft oder auch, ne, wie die Themen auch dargestellt werden und so. Also, ne, so soziale Themen, Sozialkompetenz, Kommunikation kommt halt auch im Informatikstudium nicht vor. Es gibt keine Punkte dafür. Kann ich verstehen, dass sich viele das schwer tun, auf dem ersten Bildungsweg sozusagen da reinzugehen.
Ja, aber super, dass du das eben dann fortgeführt hast und dass du das aufgegriffen und jetzt eben auch in deinen unternehmerischen Tätigkeiten diese Idee, da eine Lernplattform zu machen, die Leute mitzunehmen, Begeisterung, und das ist ja einmal Awareness, was man schafft, aber zum anderen natürlich auch die Motivation und das Interesse, sich damit zu beschäftigen. Und ganz ehrlich, ein bisschen ist das genau wie bei einer Mathematik. Ich hatte ja vor, ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen die Maike hier im Talk und ich selber bin ja auch Mathematikerin und ich sage, ich kriege immer die Krise, wenn ich sehe, wie Mathe den Kindern beigebracht wird, weil jeder hat eine andere Art zum Lernen. Jeder, und es gibt eine Lösung, aber es gibt mehrere Wege dahin. Und das Gleiche gilt halt eben für diese Lerntypen. Und umso wichtiger finde ich diesen Ansatz, den du eben auch mit Side-Traction und mit einem Teil davon halt eben auch bietest. Aber nochmal, um den Einstieg da reinzubekommen, was ist das Motiv dahinter? Warum ist das Thema Cybersecurity oder wie man auf Deutsch ja sagt, IT-Sicherheit, und ich meine, Datenschutz hängt ja auch ein bisschen damit zusammen. Das wird ja immer so dröge dargestellt. Was ist dein Motiv dahinter? Warum brennst du so für dieses Thema?
Also das Thema IT-Sicherheit oder sag mal, grundsätzlich habe ich eine Vorliebe für komplexe Themen und für komplexe Themen an Lösungen zu arbeiten. Und das Thema IT-Sicherheit ist natürlich zum einen ein komplexes Thema, was auch immer weiter fortschreitet. Also wir sprechen über komplexe hybride Infrastrukturen, ne? Wir haben nicht mehr den Server vor der Nase und dann stöpseln wir Netzwerk da dran und dann läuft das, sondern auch Unternehmen haben mehrere Generationen von IT-Infrastruktur, auch wenn es ein relativ junges Unternehmen ist. Und das ist natürlich erstmal hochspannend. Das ist was, wenn man sich da einarbeitet, hat man da auf jeden Fall jahrelang zu tun und findet immer wieder was Neues. Und das Thema IT-Sicherheit, da bin ich eigentlich auch eher so reingerutscht, weil natürlich, wenn man erstmal Systeme aufsetzt, Administrator ist und auch Dinge programmiert, dann kommt natürlich auch irgendwann der Punkt, weil man sich Gedanken macht, die abzusichern und natürlich auch im unternehmerischen Kontext sich darum kümmert, Dinge abzusichern. Und nicht nur IT-Umgebung, sondern auch IoT-Umgebung, was für manche ja schon mit dem Smart Home anfängt. Und ich habe mich dann immer mehr damit auseinandergesetzt, auch mit der IT-Forensik, wobei das für mich so war, also ich würde sagen, ich bin sehr stark unterwegs im Bereich Web-Forensik, aber da gab es zum Beispiel bis vor einigen Jahren noch gar keine Kurse zu, weil ich natürlich aus dieser Website-Welt so ein bisschen komme und da natürlich dann auch die Fehler sehe. Also du musst dir vorstellen, die fliegen mir dann so entgegen, wenn ich im Internet unterwegs bin und dann
Ja,
schicke ich
ich
meine
verstehe
nette
dich total.
Mail. Das ist natürlich auch so eins der Themen, was super interessant ist, dass es viele Berufsbilder auf dem Papier noch so gar nicht gibt heute, aktuell, die wir eigentlich schon haben und brauchen. Und die IT-Sicherheit hat im Zusammenhang mit dem Lernumfeld einen sehr dankbaren Faktor, nämlich zum einen, dass es da sehr viel Bedarf gibt. Der Markt ist riesig und wachsend. Das nächste ist, man kann es nachvollziehen. Also ich kann, wenn ich zum Beispiel mit dir jetzt das Thema IT-Sicherheit zum Beispiel durchspreche, durchlerne in einem 1:1-Training oder ich ne, schicke dir zum Beispiel einen Link zu meinem Online-Kurs, dann kann ich zum einen an deinen Interaktionsdaten sehen, ob du ihn vielleicht durchgebinged hast, ob du dir mal die 2,5 Stunden Zeit genommen hast und es hat dann Klick gemacht und du warst sehr motiviert, ja, oder ob dich zwischendurch was vielleicht abgelenkt hat und wir uns dann nochmal Gedanken machen müssen, wie wir dich wieder reinholen. Und ich sehe natürlich, oft kriege ich das natürlich auch als Feedback gespiegelt, aber ich sehe natürlich auch, dann auf der Unternehmensseite, gibt es eine Verhaltensänderung bei den Mitarbeitern oder nicht? Und diese Verhaltensänderung ist im Endeffekt das, was sie möchten. Und das hat man eigentlich in kaum einem anderen Lernumfeld, dass diese Verhaltensänderung tatsächlich auch nachvollzogen wird und getrackt wird. Also denken wir an das Thema Schule, da wird sehr vielen Kindern sehr viel Bildung irgendwie übergestülpt, ja, und dann hofft man, dass die da rausgehen und irgendwas hängen bleibt, aber so wirklich mal nachfragen tut da eigentlich keiner. Und der Bereich IT-Sicherheit macht dieses Thema Bildung und wie gut ist Bildung messbar. Und was ich auch auf diesem Weg mit Side-Traction rausgefunden habe, das, wie gesagt, das ist ja auch kein geschlossenes Thema an sich, sondern auch immer so ein Weg und ganz viel Feedback und extern, die da mitarbeiten, dass wir im Endeffekt den größten Fokus gar nicht, wie ich dachte am Anfang, auf die Plattform und den Algorithmus und ne, wie funktioniert das alles technisch oder wie perfekt sind unsere Lerninhalte, wie perfekt sieht das alles aus, weil die Leute auch Netflix kennen und so weiter. Das ist tatsächlich alles zweite und dritte Kategorie, wenn wir nicht die Hinleitung schaffen. Also das heißt, die Hinleitung, jemanden für ein Thema, für einen Inhalt zu begeistern und dazu zu bringen, das freiwillig zu machen. Ja, also überleg dir, was du alles freiwillig machst. Denken wir an Spotify, an Netflix, an, weiß ich nicht, YouTube-Videos und so weiter. Alles Dinge, die Leute freiwillig in ihrer Freizeit machen und vielleicht sogar noch von ihrem eigenen Geld dafür bezahlen, mit einer riesen Motivation. Und wenn wir an das Thema Lernen denken, dann ist das oft so ein Stiefkind, dann ist das oft so, ja, wenn mein Vorgesetzter oder mein Compliance Manager mich dazu zwingt, was zu IT-Sicherheit zu lernen, weil das in meinem Arbeitsvertrag steht, dann schnappe ich mir vielleicht mit 5 Kollegen mal ein Bier oder wir verabreden uns im Homeoffice und wir machen das, ja, weil das getan werden muss. Und
Ich, ganz
das
ehrlich,
ist eben.
ich kann diese Abneigung dagegen total verstehen, weil die Lernplattform oder das, was ich bislang dazu oder was in vielen Unternehmen tatsächlich State of the Art ist, ist entweder, dass da vorne jemand steht und öde langweilig in live das erklärt und Folienschlachten irgendwie macht, oder aber, dass das mörderlangweilige und auch nicht an den Leistungsstandard oder an den, der davor sitzt, angepasste Lerninhalte sind, weil es ist schon was anderes, ob jemand, der einen IT-Hintergrund hat, was zum Thema IT-Sicherheit lernt, oder ob das jemand ist, der davon eigentlich wenig Ahnung hat und erstmal Grundlagen lernen muss. Ist das etwas,
Ja.
was ihr berücksichtigt bei euch in euren, bei euren Lösungen?
Also wir bootstrappen ja, wir arbeiten ja quasi auf eine globale Lernplattform hin, die das eben auch dann automatisch berücksichtigen kann. Wir machen das aktuell in den verschiedenen Kursen. Also es gibt aktuell einen Basiskurs, wo auch nächste Woche das Update kommt, was dann auch wieder mit so einem Governance-Tool, was wir erarbeitet haben, das nennt sich PsyDocs, zusammenpasst. Also das heißt, man kann, wenn man zum Beispiel ein kleines Unternehmen hat, man kann den Kurs machen und dann kann man sagen, okay, ich habe die Basis jetzt verstanden. Und hat dann gleich eben das Tool, was auch dieses Erarbeiten der Struktur und mal recherchieren, was man eigentlich hat und vielleicht auch mal ein bisschen kündigen, dass man das Budget wieder ein bisschen zusammenstreicht, kann auch oft helfen in Sachen IT-Sicherheit, dass man das gleich machen kann, also dass ein Call to Action dazu kommt. Und dann haben wir den eigentlichen Side-Traction-Basiskurs, an dem wir gerade arbeiten. Da ist es noch mal ein bisschen weiter gefasst, weil ich natürlich in einem Unternehmenskontext, wenn ich jetzt an etwas größeres Unternehmen denke, ja auch den sozialen Austausch habe, den Teamaustausch, die Teamzusammenarbeit. Und dann ist das nächste, dass wir zum Beispiel für Programmierer nochmal einen etwas anders gearteten Kurs machen, weil die ja zum einen auch Mitarbeiter sind, auch den Basiskurs quasi brauchen und abhaken müssen, aber natürlich auch Multiplikatoren, Entwickler und das Wissen haben müssen, was sie mit in ihre Projekte nehmen und auch das Wissen haben, ihre IT-Infrastruktur, auf der sie ja Projekte entwickeln, sicher zu halten. Weil wenn ich sonst da eine Sicherheitslücke habe, habe ich sie ja potenziell auch in den entsprechenden Projektsystemen oder in der Infrastruktur, die ich dafür nutze, oder im schlimmsten Fall auch dann im Projektcode mit drin. Und das sind natürlich, sagen wir, zusätzliche Komplexitäten, die nicht jeder Mitarbeiter braucht, aber eben die Programmierer. Und in Zukunft wollen wir es tatsächlich so machen, da haben wir schon das Konzept für entwickelt, dass es wirklich so ist wie auf den gängigen Content-Plattformen, dass man wirklich am Anfang einen kleinen Fragebogen hat, sagt, wer bin ich, was mache ich? Das kann sich auch mal ändern. Ne? Leute ändern ja auch vielleicht mit ihrer
Klar.
Karriere, ob sie ihren Job. Und dass man dann immer zum einen die Kurse bekommt, die zu der Situation passen, und dass man auch die Updates bekommt, die dazu passen. Also unser Ansatz ist auch nicht, wie Unternehmen es aktuell machen, so einmal im Jahr oder alle 2 Jahre zur IT-Sicherheit zu schulen, sondern dass wir sagen, nee, du musst erstens eben nicht nur zur IT-Sicherheit, sondern auch angrenzende Themen wie Datenschutz, Krisenkommunikation, aber auch Team, ja, soziale Effekte im Team, ja, oder wie kann ich Konflikte lösen, weil natürlich alles, was mit Angst beladen ist, und Datenschutz und IT-Sicherheit sind Angstthemen. Da kann ich natürlich dann auch den sozialen Konflikt dann schon riechen, und den meiden dann auch viele und sagen vielleicht lieber nicht, wenn sie auf ein Phishing-Mail geklickt haben, obwohl das tatsächlich sehr häufig ist. Und da muss man natürlich auch gucken, dass man da ein bisschen begleitet und schult und Guidance anbietet. Und das sehe ich persönlich auch als unsere Aufgabe, das innerhalb unserer Plattform zu machen. Also das nicht nur zu sagen, so hier gibt es nur Tech-Themen um die Ohren, sondern auch zu sagen, okay, wir wissen schon, dass da auch noch viel anderes los ist bei dir in deinem Job. Und guck dir doch das eine andere Video links oder rechts auch nochmal an, oder schau nochmal die Präsentation oder geh in die Office Hour mit dir und mit dem Dozenten, und dann kannst du da auch noch was mitnehmen.
Ja. Ja, super spannend. Das finde ich vom Ansatz her, finde ich das total genial. Du hast jetzt schon nur ein paar Punkte angesprochen und wir wollen ja auf dieses Thema auch nochmal eingehen. Female Founder im Tech-Bereich. Also du bist für mich da irgendwie in zweifacher Hinsicht so ein bisschen exotisch. Zum einen als Diplompolitologin und IT-Spezialistin, Gründerin in diesem Bereich. Was ist dir da so passiert? Vielleicht sagst du erstmal ein paar Dinge, wie du dieses Unternehmen gegründet hast. Du hast jetzt schon ein paar Mal diesen Begriff Bootstrapped verwendet. Wie arbeitest du? Wie groß ist dein Team? Hast du feste Mitarbeiter? Seid ihr ein Gründerteam? Machst du das alleine? Das wäre vielleicht mal ganz gut, wenn du da so ein paar Einblicke in deinen unternehmerischen und Gründungsalltag uns gibst.
Gerne, vielleicht das, was irgendwie auch für andere Gründer, Gründerinnen interessant ist. Also
Genau.
Side-Traction ist, wie gesagt, ein Bootstrap-Startup. Also das heißt, wir haben bisher zumindest kein Investment bekommen. Ich hatte versucht, eine Seed-Runde, eine sogenannte, zu raisen, eben mit dem Konzept der Lernplattform, auf das wir hinarbeiten, und habe aber gemerkt, dass bei den Cyber-Security-Investoren, also die auf diese Szene spezialisiert sind, das zu sozial und zu Content-lastig war. Das war so das Feedback. Und bei anderen Investoren, ja, also es ist schwierig, mit Investoren, die nicht im Tech-Bereich oder nicht im Cyber-Security-Bereich unterwegs waren, vorher über das Thema überhaupt zu sprechen. Dann sind es wirklich nur Marktzahlen, und dann merkt man, dass da auch so ein bisschen Bezug fehlt. Also es gab zum Beispiel auch begeisterte weibliche Investoren, zum Beispiel auch eine Dame, ich glaube aus Singapur, die aber vorher nur im Bereich Kosmetik unterwegs war, die ich dann für das Thema begeistern konnte, aber die dann sagte so, hey, ich kann dir gar nicht helfen. Also so, das passt irgendwie gar nicht vom Fokus. Also solche Sachen sind mir oft passiert. Natürlich das typische Mansplaining, und ich glaube, ich habe 6, 7 Investoren auch geblacklistet, wo ich sage, Leute, also selbst wenn wir die nächste und übernächste Runde raisen, glaube ich, seid ihr lieber nicht dabei. Das ist aber, glaube ich, was jede Frau aus dem Arbeitsalltag und auch, ja, auch Gründer, Gründerinnen, ich sehe immer wieder die Geschichten, was alle, glaube ich, kennen. Das müssen wir, glaube ich, nicht vertiefen. Und grundsätzlich habe ich aber immer versucht, auch Investoren zu finden, die mir Feedback geben. Also wie gesagt, ich kriege viel Feedback von Kunden, auch von Leuten, die unsere Kurse machen und Workshops und so weiter, oder auch bei größeren Konzernen, wenn die einen Bedarf haben, und das ist ja immer schwieriger reinzukommen, dann bekomme ich schon mal den Bedarf erzählt und was vielleicht gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, wo wir eine Lösung sein könnten. Und das nehme ich alles mit. Also ich habe quasi 50% habe ich die Produkt- und Kundenseite im Blick, um das Ganze weiterzuentwickeln. Und wir entwickeln eben stetig aktuell diese Einzelprodukte und arbeiten uns auf diese Plattform hin. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch dieses ganze Thema Skalierbarkeit und Investoren im Blick. Weil bei uns steht zum Beispiel, also wir haben aktuell 5 Produkte am Markt von 10, die bis Ende dieses Jahres geplant sind. Also das sind sowohl Kurse als eben auch diese verschiedenen Tools, die man dann zur Arbeitserleichterung nutzen kann. Und das ist natürlich ein Thema, was man mittlerweile, wenn sich das so eingegroovt hat, nach 2 Jahren Bootstrapping ganz gut hinbekommt. Auf der anderen Seite plane ich aber zum Beispiel auch sowas wie ein global verteiltes SOC, also ein Security Operations Center, damit unsere Plattform auf jeden Fall sicher ist, weil das Aufsetzen ist ja nicht das Problem, sondern das tägliche Sichern, weil wir auch jetzt schon im Bereich kritische Infrastrukturen haben und ja, deren Daten dürfen gerne auf unserer Plattform bleiben. Da möchte ich nicht, dass die irgendwo anders landen. Und eventuell bieten wir das auch wieder als Service an für Kunden. Aber das ist zum Beispiel so ein Minimum 1,5 plus Millionen Projekt, ja, sich da Leute in vier Zeitzonen, in vier Arbeitsschichten einzustellen, die halt extreme Spezialisten sind im Bereich IT-Sicherheit. Und das ist einfach unrealistisch, dass wir das über das Bootstrapping finanzieren können. Das heißt, da wird irgendein Investment kommen müssen. Und aus dem Grund und auch so ein bisschen, um so ein bisschen auch für mich selbst Accountability-Partner zu sein, habe ich eben die Investment-Seite im Blick, hole mir da auch immer wieder Feedback von netten, qualifizierten Leuten aus dem Bereich und reporte auch an mich selbst. Also das heißt, ich mache sowieso so ein Jahresreporting, auch was die Zahlen angeht, mache eine Evaluation vom letzten Jahr und dann die Planung fürs nächste Jahr und kann dann quasi immer Ende Dezember abschließen und Anfang Januar ins neue Jahr gehen, eben auch mit neuen Produktideen und so weiter. Und mache Quartalsreportings, die ich an mich selbst schicke, also die ich an einen potenziellen Investor, den es ja noch nicht gibt, schicken würde. Die schicke ich dann halt an mich selbst oder schaue sie mir selbst nochmal an, um das Ganze ein bisschen im Blick zu halten. Weil ich glaube, wir hatten es auch im letzten Gespräch, ich habe mir mittlerweile bestimmt über 1000 verschiedene Startups und Investment Cases angeguckt. Und was ich gemerkt habe, ist, dass es nicht unbedingt immer so gut ist, wenn man eine sogenannte Party-Round macht am Anfang oder auch wenn man gleich irgendwie alles auf alles muss Unicorn, alles muss Milliardenfinanzierung sein trimmt, sondern dass es durchaus auch eine Berechtigung hat, sich mal so solide Basisarbeit anzugucken und zu sagen, okay, kann das Unternehmen, ne, wir haben jetzt schon die zweite Krise, die Side Traction mitmacht, wir hatten erst Corona, jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, und da werden wahrscheinlich auch in Zukunft noch einige Dinge auf uns zukommen. Und es ist vielleicht ganz gut, wenn so ein Unternehmen zumindest im Kern auch in solchen Krisen alleine bestehen kann, ohne permanent irgendwie auf zusätzlich Investment und so weiter angewiesen zu sein. Das hat natürlich dann auf beide Seiten Auswirkungen. Das hat natürlich auf die Produktseite Auswirkungen. Was kann ich anbieten, auch mit einem kleineren Team? Wir sind aktuell im Kern 10 Leute, plus halt eben Dozenten und Freelancer, die dazukommen. Und ne, wie kann ich trotzdem schauen, dass ich eben Thema Reporting weiterkomme mit dem, was ich eigentlich plane, wo ich in die Skalierbarkeit kommen möchte? Und ja, so in diesem Zwischenbereich tummeln wir uns gerade und gucken dann mal, wann wir die Kriterien erreicht haben für die dann nächste größere Finanzierungsrunde.
Die Finanzierung selber oder um das eine ist ja die Plattform und die Produkte, aber wenn ich das richtig verstanden habe, bietet ihr ja auch Unterstützung, direkte Unterstützung für Unternehmen an. Das heißt, die Frage ist ja, was sind eure Zielkunden? Was wären für dich oder für euch Lieblings- und Zielkunden, mit denen ihr auch jetzt schon und gerne auch in Zukunft hauptsächlich arbeitet und für die ihr auch den größtmöglichen Nutzen bieten könntet?
Ja, also tatsächlich ist es so, dadurch, dass wir dieses System auch schon haben mit den Online-Kursen, dass wir auf der einen Seite auch mal Einzelunternehmer, Freelancer oder so haben oder kleinere Teams, die dann einfach sagen, okay, das ist was, da können wir auch schon mit lernen und das hilft uns schon weiter, weil sie dann zum Beispiel einen Basiskurs machen können und weil sie eben auch mit dem Toolkit arbeiten können. Und auf der anderen Seite, also ich mache gerne so den Cut bei so bis 500 Mitarbeiter und ab 500 Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite haben wir auch tatsächlich Großkonzerne, die sagen, wir müssen zum Beispiel auch im Bereich IT-Sicherheit Dinge nacharbeiten, die noch nicht so gut funktionieren. Also entweder im Bereich Awareness-Training oder eben auch im Bereich Infrastruktur-Governance. Und die haben dann natürlich auch einen Vorteil durch die Skalierbarkeit und damit kommt ja auch ein anderer Preisfaktor rein. Und haben aber trotzdem ja den gleichen Bedarf. Also der Bedarf ist ja bei allen der gleiche, erstmal einen Überblick zu bekommen über die IT-Infrastruktur, dann eben das Thema den Mitarbeitern zu vermitteln und das Ganze quasi in den Griff zu bekommen, also zu überblicken und zu managen und dafür zu sorgen, dass eben alle kontinuierlich ein Interesse haben an dem Thema und sich kontinuierlich weiterbilden. Also da sind wir von unserer eigentlichen Struktur her, von unserem eigentlichen Aufbau her, sind wir relativ flexibel, gucken aber natürlich dann mit den einzelnen Produkten, wem wir die wie anbieten. Also zum Beispiel der Basiskurs ist was, wo ich sagen würde, wenn man so 1 bis 10 Mitarbeiter hat, kann man da relativ schnell einfach auf eine gute Basis kommen, das IT-Sicherheitslevel heben. Wenn man natürlich sagt, man ist ein internationaler Großkonzern, sind da eben, wie ich eben gesagt habe, viele Aspekte in dem Basiskurs nicht berücksichtigt. Wo man dann halt zu dem nächst größeren Kurs oder eben zu dem Kurs für Programmierer kommt. Und wo man aber trotzdem dann zum Beispiel mit sowas wie Sidox und dem Toolkit arbeiten kann, weil das quasi eine Basis ist, die sich dann eh im Unternehmen entwickelt, wo ich dann trotzdem eine Arbeitsersparnis habe, egal ob ich dann Einzelunternehmer bin zum Beispiel oder ob ich eben viele verschiedene Abteilungen oder viele verschiedene Büros eines Großkonzerns irgendwie darstelle.
Ja, einiges hat sich jetzt ja sicherlich innerhalb der letzten 2 Jahre geändert, beziehungsweise ist mit größerer Dringlichkeit dazugekommen, weil wir hatten Pandemie und plötzlich waren alle im Homeoffice. Und das war ja für viele Unternehmen, die jetzt vorher noch nicht so ganz so aufgestellt waren und das vielleicht auch noch nie vorher gemacht haben, ja auch eine technische Herausforderung. Und das ist ja gerade in Bezug auf IT-Sicherheit eine echte Herausforderung, das so zu gestalten, dass das wirklich auch alles sicher funktioniert. Wie hat sich das auf euer Unternehmen und vor allen Dingen auch auf die Inhalte, hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht? Wie hat sich das da verändert?
Ja, also wir sind ja grob in drei Märkten unterwegs. Also es gibt ja Cytraction in Estland, in den USA und in Deutschland. Und wir haben in diesen drei Märkten Unterschiede festgestellt. Das ist ganz spannend. Also die Esten sind ja generell ein bisschen digitaler unterwegs, weil sie eben auch ihre digitale ID haben. Das heißt, da kommt
Bisschen
man
ist
nicht drum
gut.
rum. In Deutschland ist das ein bisschen anders. In Amerika ist es so, dass auch Einzelpersonen sich gerne zur IT-Sicherheit weiterbilden. Also, dass die auch sagen, hey, für meinen Haushalt, für mein Smart Home möchte ich das auch wissen und mach mal so einen Kurs. Unternehmen sowieso. Und in Deutschland ist es auch ganz interessant, aber ganz anders. Da ist es so, dass diese Angst immer noch relativ weit vorne steht. Also, dass bei dem Thema IT-Sicherheit und auch Datenschutz erstmal so, oh Gott, ich weiß, ich muss was machen, aber das ist ein böses Thema und es kann mir sehr auf die Füße fallen. Wo ich dann immer sage, ja, aber dann mach doch bitte rechtzeitig, bevor es dir auf die Füße fällt. Also ich habe natürlich auch gerade in meinen Management-Trainings viele Kunden, die dann erst kommen, wenn was passiert ist, also wenn sie potenziell gehackt wurden oder Daten irgendwo verloren gegangen sind. Und mein Ansatz ist natürlich immer, hey Leute, dann kommt doch lieber davor, wenn ihr eh schon wisst, ihr müsst was tun und lasst uns doch diese Angst irgendwie durch Fakten ersetzen. Aber das ist noch schwer. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, das hat, glaube ich, mit Fehlerkultur zu tun und sich auch mal einzugestehen, dass man auch vielleicht nochmal was lernen muss, was mit Technik zu tun hat, weil dieses Internet ja doch nicht weggeht und nur so ein Trend war. Und da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Und nicht zuletzt natürlich das E-Government-System, ne? Also dadurch, dass E-Government in Deutschland immer noch nicht funktioniert und auch das Thema IT-Sicherheit nicht unbedingt jeden Tag von Politikern und Managern besprochen wird, ist dann natürlich auch nicht so die Zugrichtung für die Mittelständler vor allem, was zu tun. Und wie gesagt, ganz interessant. Also ich sehe, dass da langsam so ein bisschen mehr kommt, dass die Themen öfter besprochen werden und gucken wir mal so in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wie der deutsche Markt sich dann verhält. Allerdings für uns natürlich ganz dankbar. Als Programmierer muss man sowieso Englisch sprechen. Also von daher ist bei uns immer die Produktion auf Englisch und dann gucken wir mal und dann gibt es vielleicht auch auf Deutsch. Oder zuerst auf Chinesisch.
Ich nehme an, ihr seid voll remote unterwegs mit diesen drei Standorten. Das sind ja drei Zeitzonen, wobei Estland und Deutschland ja mehr oder weniger fast gleich sind. Ich glaube, es ist nur 1 Stunde oder so irgendwie Unterschied, aber mit den USA. Das heißt, ihr seid remote, ein full remote arbeitendes Team. Und wonach entscheidest du denn, wenn jetzt jemand bei dir mitmachen möchte? Oder wie findest du deine Teammitglieder und wonach entscheidest du, wer bei euch mitmachen kann und wer nicht?
Also für mich ist quasi diese Kontaktanbahnung immer in erster Linie auch so ein bisschen Frage des Netzwerks, was jetzt nicht heißt, dass ich in so einer Buddy-Buddy-Bubble unterwegs bin, wie das manche Herren tun, sondern man kann mich auch sehr easy kontaktieren. Ne, so haben wir uns ja auch virtuell quasi kennengelernt. Und dann bin ich eigentlich relativ schnell dabei, wenn jemand sagt, so ja, ich habe die und die Qualifikation und ich könnte mir das und das vorstellen. Wir sind ja relativ breit aufgestellt. Also wir haben ja auch. Oder ich habe das Marketing-Team vom IT-Sicherheitsteam operativ und technisch getrennt. Das heißt, unser Marketing-Team kann relativ frei auch in den sozialen Medien arbeiten, ohne dass ständig jemand, also ich sag du. Das darf ich aber nicht. Das wollte ich halt nicht. Ich wollte das halt kreativ halten, weil wir auch viel mit Kreativen zusammenarbeiten. Und das eigentliche Cytraction-Kernteam ist eigentlich, oder Leute, die eigentlich an die Tech-Infrastruktur können, das halte ich natürlich sehr, sehr gering. Das bedeutet auch, ja, das ist sehr viel Kreativität und sehr viel Freiheit, auch für zum Beispiel Freelancer oder so feste Freie haben wir so ein paar, mit denen ich immer wieder zu tun habe oder wo wir dann Projektgruppen zusammenstellen, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Und meine Erfahrung ist, in erster Linie erstmal ein Gefühl für die Menschen zu bekommen und eine Chance zu geben. Und dann sieht man das, über die Zeit. Also man sieht ja, ob jemand Feuer und Flamme ist, wenn es darum geht, irgendwie mit einem Startup oder für ein Startup zu arbeiten. Und dann sehe ich ja, was als Arbeitsergebnis um die Ecke kommt und wie so Konfliktsituationen funktionieren und so weiter und so fort. Und das ist so eine Art natürliche Auslese. Also es gibt Leute, mit denen ich schon über 10 Jahre zusammenarbeite, auch schon vorher in Projekten zusammengearbeitet habe. Und es gibt Leute, die nach 2 Wochen für so viel Chaos sorgen, dass sie leider nicht mehr ins Team passen. Und das ist für mich aber trotzdem ein Ansatz, der gut funktioniert, weil es eben vor Vorurteilen schützt und vor so einem überbordenden Bewerbungsprozess mit einer Papierschlacht, der mir persönlich nichts bringt, weil, wie gesagt, viele, viele Fachbereiche oder viele Spezialisierungen, die wir brauchen und die wir auch haben wollen, die gibt es auf dem Papier noch gar nicht. Also die kann
Ja.
ich nicht mehr suchen auf LinkedIn.
Ja, genau. Setzt natürlich voraus, und das ist etwas, was du vorhin schon angesprochen hast. Das heißt, ich entnehme daraus oder höre das so, dass bei euch eine ganz andere Art von Fehler, obwohl das ja ein ganz sensibler Bereich ist, aber eine andere Art von Fehlerkultur herrscht und Umgang miteinander, als man den teilweise in Unternehmen und gerade in Deutsch, also im deutschsprachigen Raum, will ich mal sagen, weil Deutschland ist das schon sehr vorneweg mit der für mich mangelnden Fehlerkultur, die einen wirklich nach vorne bringt. Was ist so aus der Beobachtung? Du arbeitest ja viel mit in Unternehmen, mit Unternehmen. Was ist für dich so der größte Unterschied zwischen in der Kultur und in der Art der Arbeit zwischen Startup und, ich will mal sagen, Mittelstand? Also wir reden jetzt mal nicht von Konzernen, das kann sich jeder vorstellen, aber eben Mittelstand.
Ich glaube, es kommt auf Startup an. Also ich kenne auch Startups, die sehr corporate sind, also sehr, sehr so ihre Meetings und ihre Strukturen und so weiter, wo man sich da so denkt, Leute, was macht ihr hier? Ist doch alles viel zu teuer, was ihr da tut. Wir sind mal, also ich habe manchmal auch schon so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, so, okay, bin ich hier noch die Chefin? Darf ich noch was sagen und hier mal, ne? Das passiert natürlich auch, aber das ist auch cool, also weil da natürlich auch Feedback kommt von Leuten, die einfach eine andere Perspektive haben und da ihre Expertise. Und dann ist das auch in Ordnung, weil sie sagen, Caro, nee, das sehe ich ganz anders. Das ist eine ganz bescheuerte Idee, was du da machst, und wir rennen mal lieber in die andere Richtung. Aber was wir zum Beispiel nicht haben, wir haben keine krasse Meeting-Kultur. Also bei uns ist es eher so, dass wir sagen, wir machen das alles sehr projektlastig, ist sehr nach Deadlines. Ich weiß, dass ich auch in Sachen Knowledge Management besser werden muss. Also ich muss mehr Dinge, die in meinem Kopf sind, noch mehr mitteilen und auch dazu Videos und Materialien, damit eben die Leute auch unabhängig von mir gut arbeiten können und alle Infos haben. Und ja, dann weiß man ja, dann weiß man, jemandem sagt man halt die Deadline eine Woche vorher, weil der immer ein bisschen länger braucht, der andere ist on point und so. Und so regelt sich das dann zu den einzelnen Themen, die wir haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich achte auch sehr darauf, dass wir uns nicht irgendwie so ein Overhead bauen. Also, dass wir dadurch, dass wir eben auch viel mit Medienbranche zu tun haben, viel mit Kreativen zu tun haben, ich auch viele kreative Dozenten, Dozentinnen haben möchte in unseren Kursen, in unserem Netzwerk, möchte ich die natürlich auch nicht überladen mit irgendwas, sondern da muss man auch manchmal einfach ein bisschen entspannter sein, ja. Also man kann auch in so Lernvideos nicht jede Sekunde durchskripten, sondern da muss man denjenigen auch mal machen lassen und mal sagen, ja, hey, ich vertraue dir, du weißt, was du tust, das wird schon irgendwie laufen. Und einfach ein bisschen auch darauf achten, dass so ein bisschen so Management und Budget auch ein bisschen im Balance sind, ne? Also, dass man natürlich auch sagt, hey, wir sind ein Startup und das wissen auch unsere Kunden und das teilen wir denen auch mit. Wir machen immer gerne Updates und sind ja auch kontinuierlich dabei, aber wir gehen auch davon aus, dass nicht jeder erste Kurs, der online geht, komplett perfekt ist. Also ich freue mich über jeden, der unseren aktuellen Basiskurs, sei es auf Deutsch oder Englisch, schon richtig cool findet. Und da gab es auch schon tolles Feedback. Aber da wird es natürlich auch, wie gesagt, nächste Woche gibt es ein Update, dann gibt es in ein paar Monaten wieder ein Update. Und das ist natürlich auch dazu da, um das immer wieder zu verbessern. Und das, finde ich, ist zum einen auch so ein bisschen Zeitgeist. Also ich glaube, dieses, wo viele Corporates es sich sehr schwer machen, ist so mit diesem, wir müssen alles selber entwickeln und dann muss es perfekt sein. Deshalb dauert es 10 Jahre oder 15. Ja. Ich glaube, davon müssen wir generell so ein bisschen weg. Und wir müssen auch, glaube ich, ein bisschen dahin. Ich sehe, wie viele Leute jetzt gerade auch so Bildschirmfatigue und so haben, weil sie einfach seit 2 Jahren permanent die Meetings, die sie sonst eigentlich schon im Meetingraum haben, auf online gepackt haben. Und ich denke mir immer so, nee, so funktioniert digitales Arbeiten gar nicht. Und ich habe das ja auch vorher schon gemacht. Also ich war vorher bis 2019 dann viel unterwegs als digitale Nomadin und habe von überall gearbeitet, also an den unmöglichsten Orten. Und das ist möglich, aber das ist natürlich nicht möglich, wenn man dann der laute Schreihals ist, der irgendwie alle 15 Minuten ein neues Meeting hat irgendwie, sondern das ist möglich, wenn man sagt, hey, ich habe vielleicht ein oder zwei Meetings am Tag und buche mir dafür eine Box in einem Coworking Space oder habe dafür eine Ecke. Und ansonsten arbeite ich konzeptionell kreativ und kann halt auch so ein bisschen als, ja, als Einzelperson zu dem großen Projekt was beitragen, ohne ständig allen irgendwie auf den Keks gehen zu müssen. Das ist, glaube ich, die Arbeit. Also da fehlt es, glaube ich, vielen auch noch an Technik. Und bei den Mittelständlern habe ich auch das Gefühl, dadurch, dass die viele Fachkräfte ja gar nicht mehr sehen, also viele talentierte, auch digitale Nomaden oder digitale Arbeiter gar nicht in diese Mittelständler reinkommen, fehlen denen so ein bisschen die Botschafter des neuen digitalen Arbeitens. Also
Ja,
da
das
fehlt noch ein bisschen.
ist wirklich eine spannende These. Das finde ich total interessant. Und das, was du gerade gesagt hast, dieses mit dem fokussiert arbeiten und Meetingkultur. Selbst wenn man nicht jetzt online arbeitet, so wie in den letzten 2 Jahren, ich habe vorher immer schon gedacht und das selber ja auch erlebt, im Konzern, aber auch im Mittelstand, diese Meetingkultur, das zerstört jegliches fokussierte, konzentrierte Arbeiten und es bringt nichts. Es frustriert teilweise nur die Leute. Das heißt, es ist grundsätzlich egal, ob man das online macht oder halt live im Unternehmen. Es ist einfach, finde ich, essentiell, dass man, wenn man sich trifft, ein Thema hat, ein Ziel und irgendwie da sinnvoll durchführt und nur die Leute dabei sind, die man wirklich auch braucht. Und alle anderen dürfen weiterarbeiten. Also das hat ja wirklich was mit, auch das hat ja was mit einer Kultur zu tun, mit einer Arbeitskultur zu tun.
Ja, ich habe ja auch mal in der Bankenwelt gearbeitet und da gab es tatsächlich internationale Kolleginnen, die haben sich dann zum Beispiel Meetingräume einfach mal so für 2 Stunden gebucht am Tag und haben sich auf einen Kaffee getroffen. Dann war die Begründung, ja, weil man ja Meetings hat, ist man wichtig. Also jemand, der halt den ganzen Tag keine Meetings hat, ist ja nicht wichtig in der Hierarchie. Wer Meetings hat und das auch sichtbar macht, ne, damals noch in Bürozeiten, ist natürlich wichtig. Und worum es da geht, ist ja eigentlich auch egal. Es geht ja nur darum, dass man sieht, okay, diese Person bewegt sich von ihrem Schreibtisch in diesen Meetingraum, also muss sie wichtig sein, also muss man sie bei der nächsten Beförderung oder Gehaltserhöhung auf dem Zettel haben. Und da habe ich auch gedacht, okay, clever, ne, wenn man natürlich das Spielchen so mitspielt, aber was das natürlich für ein Unternehmen bedeutet und was das für ein Produktivitätsverlust ist und Innovationsverlust, ist natürlich auch krass.
Ja, wir werden sicher noch ganz spannende Entwicklungen erleben. Ich würde gern nochmal oder nicht nochmal, sondern auf dieses Thema Investment kommen. Denn neben Satraction hast du jetzt ja auch einen Venture Capital von Mahina gegründet. Vorhin hast du schon so ein bisschen gesagt, ihr seid jetzt Bootstrapped, das heißt, du hast keine Investoren. Wenn du bestimmte Dinge wenn ihr die tun wollt, braucht ihr Investoren. Was war jetzt der Grund für dich, selber Mahina zu gründen und was möchtest du damit erreichen?
Also das Mahina-Projekt an sich, die erste Firma dazu war der Accelerator, also Mahina Diverse Tech Accelerator, sagt auch schon ein bisschen, worum es geht. Da war die erste Idee, diverse Gründer, Gründerinnen zu unterstützen, weil ich auch viele in meinem Umfeld habe. Also ganz tolle, hochintelligente Menschen in meinem Umfeld, denen dann vielleicht ein Zettelchen aus der Uni fehlt, weil man den Fachbereich eben nicht studieren kann, den sie da erarbeiten. Oder die vielleicht alleinerziehend sind. Und das ist natürlich schwierig, sowohl bei Stipendien als auch bei Förderung, als auch bei Investments, wenn es darum geht, ein Startup zu gründen. Viele Frauen natürlich aus dem Tech-Bereich, wo ich sage, Mensch, das ist was. Gib mir Geld, ich investiere sofort in deren Startup, weil es einfach was ist, was die Welt weiterbringt, was Produktion effizienter macht, ganz Thematik, auch Klima, an dem wir gerade arbeiten, einfach einfacher und besser macht. Und wo ich sehe, dass ja, dass da einfach diese Stolpersteine viel zu groß sind. Also dass da dann die Förderung fehlt oder die eben nicht den Kriterien entsprechen durch ihren Lebensentwurf oder eben durch ihren sozialen Hintergrund oder dadurch, dass sie eine Frau sind. Und da war die erste Idee, eben diesen Accelerator zu starten und zu unterstützen und dann über diesen Accelerator auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die eine Marketingpartnerschaft abschließen und darüber dann über dieses Marketinggeld quasi in diese Startups zu investieren. So, dann auch da Feedbackrunde gemacht, mit allen möglichen Leuten gesprochen. Und dann hieß es, ja, das wäre aber einfacher, wenn ihr quasi ein entsprechendes Vehikel schafft, also quasi einen Fonds aufsetzt, in denen man investieren kann, weil das ist ja ein Modell, was entsprechende Investoren verstehen. Da hat man dann auch die entsprechende rechtliche Absicherung und diese Investmentstrategie hinterlegt und es ist alles juristisch klar. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn es jetzt daran scheitert, dann machen wir halt das. Und habe dann halt rausgefunden, wie das funktioniert. Das werden wir natürlich auch in Estland machen. Wir werden es natürlich nicht in Deutschland machen. Habe bei der estnischen Regulierungsbehörde angefragt, wie das denn so funktioniert, habe mir entsprechende Anwälte gesucht und gefragt, wie die das denn so machen, was das kostet. Und dann hieß es halt, ja, ihr braucht wahrscheinlich so ein Startbudget von 25.000 €. Es ist wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen weniger, weil wir doch schon viele Infos zusammengetragen haben für diesen Vorprospekt, wo wir dann keine Erstberatung beim Anwalt mehr brauchen. Aber wir werden quasi so ein Vorprospekt aufsetzen und einreichen, haben damit die Möglichkeit, erstmal bis zu 100 Millionen Euro zu managen, werden schauen, dass wir vor allem von institutionellen Investoren Geld einsammeln und das dann eben nach einem klaren Konzept in die Startups diverser Gründer, Gründerinnen investieren. Und da geht es wirklich darum, das ist nicht nur ein Frauen-Männer-Thema. Ich finde es sowieso schwierig, wenn wir immer nur diese Frauen-Männer-Schublade
Ja.
aufmachen, weil wir haben eine sehr, sehr große Grauzone, gerade bei den Gründern, bei den Gründerinnen. Also wie gesagt, alleinerziehend ist ein großes Thema, Hautfarbe ist ein großes Thema. Wo kommt jemand her? Was für ein Pass hat jemand, ist ein großes Thema. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche noch so ein Sparring-Gespräch gehabt mit einem Gründer bei uns aus dem Netzwerk und die Frau ist aus dem Iran, ja, und die ist eigentlich Mitgründerin, aber sie kann halt nicht offiziell mit irgendwo eingetragen werden, weil es dann wieder heißt, nee, dann kriegt ihr kein Bankkonto und dann könnt ihr dies nicht und könnt das nicht und seid dann benachteiligt. Also solche Sachen haben viele gar nicht auf dem Schirm, wenn man nur über dieses Männer-Frauen-Thema spricht. Und was mir halt auch super, super wichtig ist, du hattest ja auch so einen Post kommentiert, glaube ich, wo es darum ging, dass es jetzt mehr weibliche Business Angels gibt, ne? Also dass es da irgendwie ein
Ja.
bisschen auf. Und da ist es auch super wichtig, das habe ich auch gelernt, wirklich in die Deals reinzugucken. Und wir haben, finde ich, auch da immer noch eine große Grauzone. Wir haben bei männlichen Gründern oder männlichen Gründerteams sehr, sehr häufig öffentliche Deals, also wo wir wissen, okay, der Investor hat für so und so viel Prozent so viel investiert und das war der Deal oder ist es vielleicht nur ein Kredit gewesen, gar kein Venture Capital Investment. Und wir haben bei vielen, vor allem weiblichen Gründerinnen, aber auch eben in dieser Grauzone, wenn Gründer, Gründerinnen einen anderen Hintergrund haben, häufig stillschweigen über die Deals und kriegen keine Informationen. Und damit fehlt es dann zum einen an den Insights und an der Vergleichbarkeit, was schwierig ist. Und zum anderen natürlich auch an den Vorbildern und auch zum Beispiel ein Business Angel Investment. Das kann irgendwas zwischen 5.000 und 100.000 € sein. Ist natürlich ein signifikanter Unterschied, ob man sagt, hey, ne, jemand ist Business Angel und investiert in Female Founder und dann sind es 5.000 € oder jemand ist Business Angel und investiert in Female Founder oder diverse Gründer, Gründerinnen und dann sind es irgendwie 100.000 € in der Runde. Das ist halt eben auch super, super wichtig. Und deshalb haben wir so einen Standard der Arbeit, wo auch wieder das Thema Lernen eine Rolle spielt. Also die Startups sollen 250.000 € bekommen für 10% und sollen halt 50.000 in dieser Lernphase bekommen, wo sie eben all die Dinge lernen, die einem vorher keiner sagt. Ja, also wie führe ich überhaupt so ein Unternehmen? Wie setze ich das auf? Auf einmal muss ich Kommunikation machen, bin quasi noch mein eigener Pressesprecher, brauche irgendwie zumindest im Ansatz eine Personal Brand, auch im Tech-Bereich, dass Leute mich finden. Die ganzen regulatorischen und juristischen Dinge und alles, was man so beachten muss. Und dann haben wir eine sogenannte Gap-Phase, wo es nochmal 200.000 € gibt. Wo eben diese Startups darauf vorbereitet werden sollen, mit den größeren Venture Capital Funds zu sprechen, weil das hatten wir eben schon, ne? Also man kann eine Weile
Ja.
bootstrappen und man kann eine Weile weiterkommen, aber wir sprechen über globale skalierbare Tech-Geschäftsmodelle, da muss man halt auch irgendwann Geld reingeben, damit man eben diese Skalierbarkeit auch aufsetzen und umsetzen kann. Und das ist auch ganz klar gewollt. Also es ist, der Ansatz ist auch ganz klar, so ein kleines Stühlchen zu sein, so eine kleine erste Stufe, um dann eben diese diversen Gründer, Gründerinnen, wenn sie eben die entsprechenden ersten Zahlen haben, an die größeren Investoren weiterzugeben. Weil nach meiner Erfahrung gehen uns da gerade extrem viele verloren. Also in dieser
Ja,
ersten Phase,
für mich klingt
ja.
das wirklich so wie also Entwicklungshilfe klingt, ich meine das gar nicht, abwerten, sondern wirklich so diese Anlaufphase eben einfach auch zu überbrücken. Hast du einen Verdacht oder eine Begründung dafür, warum es so ist, dass man bei Female Foundern oder eben in diesem Graubereich, wieso das nicht so öffentlich ist und wieso man da nicht an Informationen kommt? Woran liegt das?
Also, die Start-up-Szene, auch das Thema hatten wir, ist ja, sage ich mal, sehr homogen. Ja, also wir haben ja so ein, auch gerade in Deutschland so einen typischen Gründertyp, der meistens irgendwie ein blaues Hemd, mittlerweile irgendwie ein Pullover oder ein Hoodie anhat. Wenn du bei Gründerszene zum Beispiel runterscrollst, der muss schon aufpassen, dass du die Gesichter noch auseinanderhalten kannst. Und das ist natürlich Naja, aber so sehen die Events auch aus. Also so sehen die Online-Events aus, so sehen die Live-Events aus. Und es ist einfach auch dieses Thema Vorurteil ist einfach ein großes Problem. Also wenn irgendwie die Leute sich schon über ein Netzwerk vor allem kennen, ja, alle irgendwie in der gleichen Beratung waren oder alle irgendwie so bei, wenn man weiß, okay, die Co-Founder kommen aus den vier Beratungshäusern und dann gehen die danach weiter und gründen was anderes. Dann ist natürlich so ein Quereinsteiger, der da um die Ecke kommt, aus deren Sicht, ist natürlich was ganz Schwieriges. Und ich hatte auch schon Konferenzen, auch Tech-Konferenzen, wo dann zum Beispiel eine hochqualifizierte, krasse, aber halt kleine Frau vor mir stand, ja, und die dann in dieser Masse einfach runtergegangen ist. Und ich finde, das Bild ist was wir kommunikativ ganz, ganz häufig haben. Also ich hatte heute Morgen wieder so ein Erlebnis, wo ich eine inhaltliche Anmerkung gemacht habe zu einem Tool und dann zurückkam nach dem Motto, ja, du hast es technisch nicht verstanden. Und so, doch, ich glaube schon, ich habe es technisch verstanden. Ich hatte einfach eine inhaltliche Anmerkung. Und das sind einfach so krass verankerte Muster und Vorurteile, wo es schon viele tolle Männer auch gibt, die das anfangen zu hinterfragen und zu reflektieren, die sich auch selbst irgendwann mal sagen, nee, ich muss mich jetzt zurücknehmen, weil das wäre jetzt wieder in so ein altes Muster rein. Aber es gibt eben auch viele, die es nicht machen, die es nicht reflektieren und die es auch nicht müssen. Also wenn ich ein Gründerteam aus 3 oder 5 Leuten habe und die alle so aussehen wie ich, dann muss ich nicht reflektieren, ob uns jemand mit einer anderen Hautfarbe oder vielleicht eine alleinerziehende Mutter im Team fehlt, ja. So, weil dann, woher soll diese Intention kommen, das mal untereinander zu diskutieren? Ich habe auch schon
Weißt du,
Workshops gemacht.
was mich da total beruhigt? Ich meine, ich bin ja nur eine komplett andere Generation, ja? Also Babyboomer und vom Alter her schon irgendwie deutlich weiterkomme aus dem Corporate-Bereich. Ich, aufgrund meiner Tätigkeiten und so weiter, gucke ich mir natürlich immer die Webseiten an, ich gucke mir die Karriereseiten an, ich gucke mir an, okay, was sind das für Leute? Und ich denke immer, krass, das ist so wie vor 30 Jahren, als ich angefangen habe zu arbeiten, ja? Damals waren das auch, das waren für mich in Anführungsstrichen alte Männer, die dann irgendwann jünger wurden. Und jetzt gucke ich mir die Startup-Szene, die belebte Startup-Szene an, die man so sieht und denke, krass, das ist genau das Gleiche. Wo finde ich denn meine Frau? Wo finde ich mal jemanden, der so alt ist wie ich oder dazwischen? Wo finde ich mal jemanden, der eine andere Hautfarbe hat? Wo finde ich mal jemanden, der irgendwie eine Behinderung hat oder was auch immer, ja? Und das kann nicht mit Kompetenz, das kann nicht mit Fähigkeiten, das kann nicht mit Stärken zusammen. Das ist wirklich dieses Phänomen, was man ganz oft sieht, gerade auch im Recruiting sieht man das ganz oft auch von Führungskräften, dass sich Menschen, ähnliche Menschen anziehen, also heranziehen, ja, und das auch gar nicht hinterfragen, wie man das vielleicht diverser gestalten kann und was das für Vorteile hat, das diverser zu gestalten.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, also ich glaube persönlich auch nicht an diese gläserne Decke, weil ich glaube, wenn es die geben würde, wären wir schon weiter, weil es gibt ja auch ein paar Leute, die es über die gläserne Decke geschafft haben. Die könnten ja massenhaft diverse Menschen nachholen. Ich glaube, es ist wirklich ein Verhaltensproblem und es ist ein Problem mit den Vorurteilen. Und sind wir ehrlich, Corona hat es nicht besser gemacht. Also ich kenne viele Frauen, die jetzt aktuell gezwungen sind, einfach immer noch Kinderbetreuung zu machen, hauptsächlich und sich um den Haushalt zu kümmern und quasi gar nicht mehr irgendwie Sichtbarkeit, Personal Brand, Startup voranbringen und so. Das ist alles irgendwie auf Eis gerade, weil eben andere Dinge funktionieren müssen. Und ja, also dazu fehlen auch Zahlen und Statistiken. Ja, also zum Beispiel auch dieser wirtschaftliche Mehrwert, den Frauen liefern durch die 2,5 zusätzlichen Jobs, den viele machen, wo quasi unsere ganze Gesellschaft, unsere globale Gesellschaft darauf aufgebaut ist, dass Frauen umsonst arbeiten. Das weiß man jetzt mittlerweile zwar, aber auch da könnte ja mal jemand den Gesamtwert berechnen. Das fehlt mir zum Beispiel. Und eben auch, wenn man sich anguckt, auch quasi ältere Frauen, die ältere Startups haben, also die dann auch so ihr Geschäftsmodell dann irgendwie so auch weitergeführt haben und so weiter, aber vielleicht auch nie ein Investment bekommen haben oder nur ein kleines, dass das eigentlich sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle sind. Also ich kenne ja von ein paar Leuten die Zahlen. Ich rede ja immer dann vertraulich auch über sowas, interessiere mich für sowas. Und ich muss bei manchen echt sagen, Chapeau. Also ich glaube nicht, dass so manches overhyped Unicorn auf so eine Profitabilität kommt. Aber halt alles natürlich, ja, ohne da mal gefördert worden zu sein, ohne mal irgendwie jemand zu haben, der mal auch Mentoring oder Sparring macht als Investor und sagt, hier, ich gebe dir Geld und ich ziehe dich mit und ich gebe dir meine Kontakte und so weiter. Und Ja, also es gibt viele interessante Thesen dazu. Es gibt ja auch die ganze Evaluation der MeToo-Bewegung, wo ja auch viele sagen, es hat was für Frauen gebracht. Und andere sagen, ja, es hat aber auch dazu geführt, dass Männer in Unternehmen Frauen nicht mehr fördern, weil man nicht mehr alleine sein kann und sich vertraulich austauschen kann. Solche Sachen. Und ich sehe einfach, dass wir dringend was tun müssen. Also weil wir verschenken einfach unglaublich viel Potenzial. Und was man ja auch nicht vergessen darf, also das machen sich viele nicht so bewusst, weil dieses Startup-Thema immer so glamourös gesehen wird. Aber jemand, der eine Existenz gründet, der ein Unternehmen gründet, gibt meistens eine bestehende Existenz auf. Also es ist
Ja.
nicht so, dass wenn ich sage, hey, hier ist das Sidetraction-Geschäftsmodell, so mache ich das, so bootstrappe ich das, das sind unsere Produkte. Ihr könnt auch alle ein Startup gründen, dass dann da 100.000 Leute stehen und sagen, ja gut, wenn die uns schon erzählt, wie es geht und wie man es machen muss und so, dann setzen wir uns jetzt auch morgen alle hin und gründen ein Unternehmen. Das stimmt nicht. Also diese Konkurrenz am Markt, zumindest für eher komplexe Geschäftsmodelle, ist so nicht gegeben, sondern es fehlt einfach unglaublich viel. Es fehlen unglaublich viele Lösungen. Es fehlt unglaublich viel auch an Hardware, auch im Tech-Bereich, wo dann teilweise mit alten Geräten gearbeitet werden muss oder auch alten Produktionsmethoden, weil neue Dinge dann doch noch nicht entwickelt worden sind oder noch nicht so weit sind. Also es ist einfach fernab der Lieferservices und was man so alles in den Medien sieht, gibt es unglaublich viel Potenzial für vor allem Tech-Startups. Und es gibt eben auch Gründer, Gründerinnen, die das können und die das machen wollen, ja, die aber dann leider im blauen Hemd immer noch in Uniform aussehen.
Genau, und denen das Geld fehlt. Umso wichtiger und großartiger, dass du dich auch dieser Aufgabe angenommen hast. Das finde ich ganz, ganz grandios. Du, ich könnte jetzt noch Stunden mit dir sprechen über dieses Thema. Wir sind schon weit über die übliche Zeit hinaus. Ich finde es großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so einen Einblick gegeben hast in deine Geschichte, aber auch in diese Szene, ein bisschen hinter die Kulissen. Und ich finde, du hast wirklich, glaube ich, auch Lust gemacht darauf, sich mit IT-Sicherheit zu beschäftigen. Und ich werde im Anschluss dann, weil das kann man hier nicht rauskopieren, in den Shownotes dann auch den Link zu deinen Kursen und diese ganzen Links auch zu deinen Seiten werde ich dann nochmal verlinken, damit man direkt draufklicken kann. Und im Übrigen kann ja jeder auch direkt auf LinkedIn, so wie ich das auch gemacht habe, mit dir Kontakt aufnehmen. Und die Kontaktaufnahme ist völlig unkompliziert und geht ganz schnell.
Ich antworte auch selbst, also gerne, gerne auch eine Nachricht schreiben. Das sind keine unbezahlten Praktikanten, die meine Nachrichten beantworten müssen.
Genau. Ich danke dir sehr, Caroline, und wünsche dir mit allem, was du vorhast, mit deinen ganzen Plänen, wünsche ich dir und euch als Team unglaublich viel Erfolg. Wir sind ja vernetzt, ich werde es ganz bestimmt verfolgen und freue mich, dass du da gewesen bist.
Danke dir vielmals.
Und euch ein wunderschönes Wochenende und ihr dürft euch freuen, auch in der nächsten Woche am Freitag habe ich ein Startup. Ein Tech-Startup. Das ist Zufall, dass auch nächste Woche wieder jemand hier ist, der ein Tech-Startup gegründet hat. Ich freue mich schon drauf und wünsche euch bis dahin ein schönes Wochenende und sag Tschüss. Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P hoch 3 Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P hoch 3 Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P hoch 3 Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.